Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Anja Marschall und ich lese Ihnen heute aus meinem Weihnachtsbuch Tage voller Weihnachtszauber vor, erschienen im Lübbe Verlag. Es war ein Heiligabend, wie man ihn sich nur erträumen konnte. Den ganzen Tag über hatte es geschneit. Die Stadt kuschelte sich unter eine weiße Schneedecke in der Gewissheit, dass es ein gutes Jahr gewesen war. In den Fenstern der Häuser sah man all die herrlich erleuchteten Tannenbäume. Die Familien saßen bei Gänsebraten und Rotkohl am Tisch und plauderten. Kinder probierten ihre neuen Spielsachen aus und so mancher schaute mit einem Glas Rotwein in der Hand die schönen alten Filme im Fernsehen an, während über der Stadt die sanfte Ruhe des Weihnachtsfestes lag. Zeitgleich auf einem Schrottplatz am Rande der Stadt. Und während überall in der Stadt Weihnachtslieder zu hören waren und die Kirchenchöre ihr vom Himmel hoch übten, kam von hier ein Wummern und ein Kreischen, ein Brüllen und ein Stampfen, das bei näherem Hinhören an einen schweren Rocksong von AC/DC aus den 80ern erinnerte. Der Sound donnerte über Berge von Reifen und zerbeulten Autowracks in die sonst so stille Nacht hinaus. Die Quelle des Lärms befand sich im Inneren eines schäbigen Wohnwagens, der in der äußersten Ecke des Platzes stand. Der Krach drückte die Plastikfenster des Wagens im harten Takt des Beats rhythmisch vor und zurück. Mitten in dem Lärm, der aus dem Karawan dröhnte, standen zwei alte Männer. Der eine kugelrund, gehüllt in einen dunkelblauen Mantel und mit einem Hut auf dem Kopf, der seine Glatze bedecken sollte. Sein Name war Kurt Albers. Ihm gehörte der Schrottplatz sowie ein paar Immobilien in der Stadt. Der andere war sein bester Freund Manni. Besorgt blickten die beiden Alten auf die Ablage hinter der gepolsterten Eckbank, wo eine zitternde Ratte saß. »Was hat sie denn da an?« rief Kurt gegen den Lärm. Steif beugte er sich vor, denn seine Augen waren nicht mehr so gut wie früher. Als Manni ihn angerufen hatte, war er sofort gekommen. Ein Notfall sei es, hatte Manni gesagt. »Ist das etwa eine Socke?« »Was hast du gesagt?« schrie Manni gegen den Zaun zurück. Die Ratte in der Socke zitterte weiter. »Vielleicht ist es ihr hier zu laut«, brüllte Kurt. Manni schüttelte sein weißes Haar, das er offen bis zu den Schultern trug. »Nein, bestimmt nicht. Sie heißt ja nicht umsonst Beethoven.« Kurt seufzte, was Manni wegen des Lärms nicht hören konnte. Kurzerhand griff Kurt ins Regal und hob den Tonarm vom Plattenspieler. Sofort wurde es still. »Ich will wissen«, schrie Kurt, denn in seinen Ohren dröhnte es noch immer, »was du dem Vieh angezogen hast.« »Na, ne Socke. Hab hinten Loch reingemacht, damit der Schwanz Luft kriegt.« Vorwurfsvoll blickte Beethoven Manni an, der gerade auf der Küchenablage zwischen alten Zeitungen und angetrockneten Kaffeebechern herumwühlte. Es dauerte einen Moment, bis er fand, was er suchte. Zufrieden zog Manni ein altes Stückchen Käse hervor. Er lehnte sich zu Beethoven hinüber und versuchte mit spitzen Lippen unter dem üppigen weißen Vollbart das Tier mit Säuselton zu locken. »Nun komm nur, mein Kleiner, hab was Leckeres für dich.« Kurt legte den Kopf schief. »Hast du nicht eben gesagt, das Vieh sei taub?« »Na, ist er ja auch, glaube ich jedenfalls.« Nachdenklich betrachteten die Männer das Tier. »Weißt du, Manni, ich glaube, deiner Ratte ist es einfach zu kalt hier. Ist deine Heizung kaputt?« »Nee, Propan ist alle. Kein Geld für eine neue Buddel.« Manni warf seinem Freund einen Hundeblick zu. »Du, Kurti, ich brauch nur einen Fuffi.« Kurt aber schüttelte energisch den Kopf. »Nein, Manni, nein, irgendwann ist Schluss. Ich lasse dich auf meinem Platz umsonst wohnen, spendiere dir und deiner Ratte Essen und bezahle auch noch das Telefon, damit du mich jederzeit nerven kannst. Nein, Manni, es reicht.« Kurt drehte sich um, stieg über leere Pizzaverpackungen und Bierdosen hinweg hinüber zur Tür. »Geh arbeiten, verdiene endlich Geld, so wie alle anderen es auch machen.« Dann trat er in die kalte Nacht hinaus. »Aber ich arbeite doch, Kurti. Ich bin doch dein Platzwart.« Kurt ging zu seinem Wagen, einem gut gepflegten, aber alten Mercedes der Marke »Der tut's doch noch«. Ein feiner Platzwart bist du. Ständig verschwinden Teile aus den Autos. Gestern erst wieder 3 Radios. Glücklicherweise ahnte Kurt Albers nicht, dass sein Freund Manni die Schrottwagen heimlich ausschlachtete, um die Sachen zu versilbern. »Och, Kutti, Kutti ist doch nicht für mich, ist doch für den Beethoven. Der Ärmste friert«, rief Manni seinem Freund zu, der gerade in den Wagen stieg und den Motor anwarf. Bevor Kurti allerdings losfuhr, kurbelte er noch einmal das Fenster der Beifahrerseite runter. »Ich fahre übrigens morgen mit dem Zug zu meinen Kindern nach München. Dann kannst du mich nicht mehr nerven.« Sie ahnen schon, der Manni wird noch eine ganz große Rolle in diesem Buch spielen. Ich meine mit so einem Aussehen, langes weißes Haar, Rauschebart. Da ist er doch eigentlich für einen ganz speziellen Job prädestiniert. Zur selben Zeit im Kinderheim St. Emmaus. Soeben ist der Hausmeister von der Leiter gefallen, als er den großen Tannenbaum schmücken wollte. Der Hausmeister mimt jedes Jahr den Weihnachtsmann im Kinderheim. Was soll denn Henriette Jonas, die Leiterin, nun tun ohne Weihnachtsmann? »Was meinen Sie damit, es gibt keinen Weihnachtsmann?« rief Henriette Jonas in den Telefonhörer an ihrem Ohr, kaum dass man Herrn Krawutke fortgebracht hatte. Henriettes Hals zeigte mal wieder diese kleinen roten Flecken, die immer dann auftraten, wenn sie sich zu sehr aufregte. »Natürlich gibt es den Weihnachtsmann. Was reden Sie für einen Unsinn?« Doch der Mann von der Weihnachtsmann-Verleihagentur stöhnte nur auf und beendete das Gespräch. Stille in der Leitung. »Hallo? Hallo?« Als keine Antwort zu hören war, knallte sie den Hörer auf die Gabel ihres altmodischen, schwarzen Bakelittelefons. »Frechheit«, zischte sie und wusste, dass sie jetzt eigentlich laut schimpfen durfte. Das Recht dazu hatte sie, denn der Mann von der Verleihagentur war grob unhöflich gewesen, zumindest am Ende des Gesprächs. Uneinsichtig war er dabei geblieben, dass es keine Weihnachtsmänner mehr vor dem Fest gäbe, zu spät, um einen Leihweihnachtsmann zu bekommen. Henriette Jonas aber wäre nicht Henriette Jonas gewesen, wenn sie jetzt einfach aufgegeben hätte. Sie hatte noch 9 Tage. Wenn es sein musste, würde sie einen der 3 Weihnachtsmänner vor dem Kaufhaus Kohlstedt abwerben. Und wenn dieser nicht freiwillig mitkommen wollte, würde sie eben zu drastischen Maßnahmen greifen. Sie fragte sich, mit welchem Strafmaß man wohl bei Entführung eines Weihnachtsmannes rechnen müsse, und hoffte auf mildernde Umstände, schließlich war sie ja in heiliger Mission unterwegs. Henriette seufzte, richtete ihr Haar und nahm ihren Mantel vom Haken. Sie war wild entschlossen, dem Unmöglichen entgegenzutreten. Ohne einen Weihnachtsmann zurückzukehren, war keine Option. Egal woher, egal was es kosten würde, ein Mann mit Bart musste her, und das so schnell wie möglich. Ihre Kinder erwarteten einen richtigen Weihnachtsmann zum Fest, so wie jedes Jahr. Und Henriette Jonas war die Letzte, die wegen eines lächerlichen Problems die Kleinen enttäuschen würde. Ein Weihnachtsmann zum Fest war im Kinderheim St. Emmaus seit 24 Jahren Tradition. Sie würde nicht diejenige sein, die damit brach. Und so warf sie ihren Wintermantel über und marschierte mit festen Schritten aus dem Büro, den reichlich mit Girlanden geschmückten Gang entlang, unter dem Adventskranz hindurch, der an der Decke hing. Sie ging zur Haustür, energisch zog sie sie auf und trat hinaus in den Wintertag. Die Weihnachtsmannjagd konnte beginnen. Wird sie es schaffen? Wir befinden uns jetzt mitten in der Stadt. In der Fußgängerzone. Manni ist auf der Suche nach Geld und Henriette auf der Suche nach einem Weihnachtsmann. Dieser Tag drohte einer seiner schwärzesten zu werden, die Manni in den letzten Jahren erlebt hatte. Dass Kurti ihn einfach hatte stehen lassen, machte Manni verdammt wütend. Sein bester Freund war stets eine zuverlässige Geldquelle gewesen. Außerdem, mit wem sollte er denn jetzt am 24. ein Bier schnasseln? Weihnachten ohne Kurti, das hatte es seit seiner Schulzeit nicht mehr gegeben. Vor dem Kaufhaus Kohlstedt passierte Manni 3 Weihnachtsmänner. Er fragte sich gerade, ob es den Kindern nicht eigenartig vorkommen musste, dass gleich 3 von der Sorte hier herumstanden, als der eine auch schon heftig nieste. Manni wollte gerade einen flotten Spruch anbringen, als er eines der nordischen Hirschtiere neben dem Mann stehen sah. Ein Rentier, mitten in der Stadt. Na, das war doch mal was Neues. Doch niemand außer Manni schien das Tier zu beachten. Ebenso wie der niesende Santa hatte auch das Rentier eine leuchtend rote Nase. Aus großen, braunen Kulleraugen blickte es Manni an. Plötzlich zwinkerte es ihm zu. Im ersten Moment meinte Manni, er hätte sich geirrt, aber dann blinzelte es noch einmal. Ganz offensichtlich meinte es ihn. Manni legte den Kopf schief. Dann trat er vorsichtig näher. Neugierig beugte er sich dicht an den Kopf des Tieres. »Mach das noch mal«, murmelte er ihm zu. Und als hätte es ihn verstanden, klappte das Auge ein weiteres Mal zu und wieder auf. Dabei schien es Manni breit anzugrinsen. »Wow!« Manni war klar, dass er sich eher auf Ratten als auf Rentiere verstand, aber dennoch schien ihm dieses Zwinkern ungewöhnlich. Also entweder hatte das Tier ein Gesundheitsproblem oder das Kaufhaus Kohlstedt hat in diesem Jahr neben Weihnachtsmännern auch Viecher aus dem Zirkus gemietet. Da hörte Manni ein paar Meter vor sich weihnachtliche Klänge. »Vom Himmel hoch, da komme ich her.« Er schüttelte sich, dieses Gequietsche schmerzte in seinen empfindlichen Gehörgängen, da fehlte alles, der Beat, der Sound, der Groove. Dennoch ging er näher ran. Vielleicht lag ja eine Geldbörse offen in einem Einkaufskorb oder lugte aus der Gesäßtasche einer Jeans heraus. Manni stellte sich in die letzte Reihe. Den Blick auf heilig geknipst tat er, als lausche er andächtig. Ab und an nickte er wohlgefällig wie ein alter, weiser Mann. Dabei wanderte sein Blick prüfend an den Mänteln und Taschen der Umherstehenden vorbei. Er wechselte seinen Standort, ging ein wenig mehr in die Menge. Neben ihm quengelte ein etwa vierjähriges Mädchen mit Engelslocken, geübte seine Mutter an. Die Leute schauten sich schon indigniert nach der Krabbe um. Aufmerksamkeit aber konnte Manni nun gerade nicht gebrauchen. Er warf dem Kind einen seiner feurigen Götterblicke zu. Vor Schreck blieb dem Gör das nächste Jammern im halboffenen Mund kleben. »Na geht doch«, murmelte Manni. Da bemerkte er die Zigarrenkiste auf dem Hocker vor den Musikern. Keine 5 Meter trennten ihn von dem 20-Euro-Schein, der über den Rand lugte. Manni sah, dass die Musiker konzentriert auf ihre Notenblätter sahen, die sie mit Wäscheklammern gegen den Wind am Ständer festgeklemmt hatten. Gemummelt in dicke Jacken und Schals, die Mützen tief ins Gesicht gezogen, konnten sie kaum erkennen, was um sie herum passierte. Die Zigarrenkiste jedenfalls hatten sie nicht im Blick. Manni grinste. Kurz schickte er ein Dankesgebet gen Himmel. Na, so viel wäre doch nicht nötig gewesen, Herr, frohlockte er leise. Dann ging er auf die Musiker zu. Er sang laut und falsch, la, 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 weil er wusste, dass den Leuten so etwas immer peinlich war. Sie würden wegschauen. Er tat, als hole er mit großer Geste Geld aus seiner Hosentasche. Mit dem Handrücken nach oben schob Manni die Faust über die Kiste, doch statt Geld in die Kiste fallen zu lassen, wollte er nach dem Zwanni greifen, der ihn so lassiv angrinste. In diesem Moment passierte es. Jemand schubste Manni beiseite. Es war das Mädchen mit den Engelslocken. Es hielt eine Euromünze in der Hand, die sie offenbar zu spenden gedachte. Vielleicht, weil es unerwartet kam, vielleicht, weil er alt war, vielleicht, weil er sich auf etwas anderes konzentriert hatte, warf der drängelnde Stoß der Kleinen ihn um. Dabei riss Manni versehentlich auch noch den Hocker samt Zigarrenkiste mit sich. »Ey, das hast du mit Absicht gemacht«, dröhnte er die Kleine an. »Emma, komm!« Die Mutter nahm das Kind energisch bei der Hand und zog es mit sich fort. Da drehte sich diese Göre doch noch einmal um und streckte Manni die Zunge raus. Sprachlos sah er dem Großen und dem Kleinen Ungeheuer nach, wie sie davonging. Unterdessen hatten die Musiker aufgehört zu spielen. Der Trompeter sammelte das Geld vom Boden ein und legte es zurück in die Kasse. Schon wollte Manni enttäuscht fluchen, als er etwas in seiner eben noch leeren Faust spürte. Papier. Ohne hinzusehen, wusste er, was es war. Triumph! Im Fallen musste er zugegriffen haben, sein Kopf fuhr herum. Oje, hatte jemand etwas bemerkt? Der Trompeter wohl nicht, denn der schloss gerade die Zigarrenkiste mit frustriertem Gesicht. Kurz öffnete Manni seine Hand. Tatsächlich, da war er, der Zwanni. Jetzt nichts wie weg, dachte er. Da löste sich aus der Zuschauermenge eine Frau. Sie kam auf ihn zu. Eilig rappelte Manni sich auf. Vor einer Frau zu sitzen war noch schlimmer als vor einer Frau zu knien. Das hatte er ja ein einziges Mal in seinem Leben gemacht. 3 Jahre Ehe hatte es ihm eingebracht. Nie wieder würde er so eine Dummheit begehen. Nee, alles bestens, gute Frau, alles bestens. Er wollte gehen. Ich finde es ganz reizend. Sie lächelte eigentümlich. Was? Die Frau blickte zu Mannis Faust, mit der er den Geldschein umklammerte. Eine vorwitzige Ecke ragte zwischen Daumen und Zeigefinger hervor. Deutlich war die Zahl 20 darauf zu erkennen. So viel, das tut nicht jeder heutzutage. Schnell stopfte Manni den Schein in seine Tasche. Aber, protestierte die Frau und legte ihre Hand auf seinen Oberarm. Ich will sie doch nicht davon abhalten, den Musikern Gutes zu tun. Im selben Moment durchzuckte Manni ein Schmerz im Arm. Die Frau kniff ihn. Dabei war ihr Mund zu einem Lächeln verzogen, während gleichzeitig Eiszapfen aus ihren Augen schossen. Er versuchte, sich an ihr vorbeizudrängeln, doch sie gab keinen Zentimeter nach. »Ich habe einen Job für Sie«, flüsterte die Fremde in sein Ohr. »Wenn Sie den Leuten das Geld wiedergeben, sage ich Ihnen, worum es geht. Auf alle Fälle um mehr als um läppische 20 Euro.« Manni horchte auf. Aber sollte er wirklich den Schein zurückgeben? Immerhin hatte er ihn ehrlich gestohlen, und diese Musiker hatten doch all das Kleingeld in ihrer Zigarrenkiste. »Na ja«, druckste er, »wie heißt es doch so schön, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach?« Ihr rechter Mundwinkel zuckte kurz, als hätte er etwas Amüsantes gesagt. »Besser eine Taube auf dem Teller und ein Spatz vor dem Fenster als mich am Hals.« Mannis Hand umklammerte den Schein fester. Hin und her gerissen versuchte er, die Worte der Frau abzuschätzen. Meinte die es etwa ernst? Aber was für ein Job könnte das denn schon sein? Plötzlich riss er die Augen auf, als ihm ein sehr spezieller Job einfiel. »Nee, meine Gute, so einer bin ich nicht.« Schnell drängelte er sich durch die Menge auf der Flucht vor einer dieser heiligen Retterinnen, die gescheiterte Existenzen sammelten, wie andere Leute Briefmarken, nur um die armen Seelen dann sexuell auszubeuten und nach Gebrauch wieder auf die Straße zu setzen. Er wollte sich flott verpieseln, als sie plötzlich wieder vor ihm stand. Sie war einen Kopf kleiner als er, aber sie beäugte ihn auf diese gewisse Art, die ihm bekannt vorkam. Er schluckte. Genau, sie sah ihn an wie seine Mathematiklehrerin damals, die Fellbacher, mit dem Damenbart. Gleich nach dem Dreisatz hatte sie ihn abgeschrieben. Mit der war auch nicht zu spaßen gewesen. Ein Schauder lief Manni über den Rücken. »Polizei oder Job?« flüsterte die Fremde. »Es ist ihre Entscheidung.« Manni dachte an Beethoven, der sich bestimmt sorgen würde, wenn er nicht rechtzeitig nach Hause kam, weil er in irgendeiner Zelle sitzen musste. Mit zusammengepressten Zähnen ging er zurück zu den Musikern, die gerade ihre Instrumente einpackten. Er drückte einem der Bläser den Zwanni in die Hand. »Hier, aber versauft nicht alles auf einmal!« Dann ging Manni mit einem unguten Gefühl zu der kleinen Frau zurück. »Okay«, zischte er, »aber wehe, der Job lohnt sich nicht.« Nun, natürlich wird sich der Job lohnen, nur eben ganz anders, als Manni denkt. Und im Kinderheim St. Emmaus wird es das schönste Weihnachtsfest geben, das die Kinder je erlebt haben. Und auch ihre Leiterin kann sich nicht daran erinnern, dass es schon mal so ein wunderbares Fest gegeben hatte. Das Rentier übrigens, von dem wir eben gerade gehört haben, das wird noch eine ganz bedeutende Rolle in diesem Märchen spielen. Tage voller Weihnachtszauber ist erschienen im Lübbe Verlag und auf meiner Homepage www.anja-marschall.de finden Sie noch mehr über mich und meine anderen Bücher. Aber ich kann Ihnen sagen, Tage voller Weihnachtszauber liegt mir persönlich sehr am Herzen. Wahrscheinlich haben Sie es eben auch gemerkt. Und jetzt ist es an der Zeit, Ihnen, liebe Hörer, ein wunderbares Weihnachtsfest zu wünschen. Ihre Anja Marschall.